Was man beobachten kann, ist ein ganz, ganz deutliches Plus an Kommunikation. In den Pausen, in der Pausenhalle, in der Gestaltung der Freizeit. Es wird sehr viel mehr gespielt. Es scheint, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, etwas fröhlicher zu sein, auf jeden Fall sehr viel kommunikativer.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo und guten Morgen. Willkommen zu Ihrem Einfallstor ins Wochenende. Bevor wir gleich in unsere ausführlich vorbereiteten Themen einsteigen, lassen Sie uns, liebe Podcast-Freunde, einmal kurz checken, was diese Woche für unsere Stadt noch wichtig war. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber trotzdem ein guter Einblick. Das Bezirksamt Altona genehmigt den ersten Cannabis-Club in Hamburg. Pinneberg ist im Norden die Hochburg der Schulschwänzer. Das Café Funkeck, so eine Ersatzkantine für alle NDR-Mitarbeiter über 60, ist pleite. Die Betreiber hoffen aber auf einen Weiterbetrieb durch eine Übernahme. Und eine ganz bittere Meldung für Menschen, die unglaublich gern Pommes essen, also für Menschen wie mich. Der Abendblatt-Ernährungsexperte und Podcaster Dr. Riedel sagt diese Woche: Regelmäßiger Pommesgenuss erhöht signifikant das Risiko für Depressionen. Oha. Bevor die Stimmung endgültig am Boden ist, was haben wir heute im Angebot? Handys in der Schule, ja oder nein? Das Christianeum in Othmarschen ist jetzt Vorreiter und sagt Schluss damit. Wie genau das Handyverbot in dieser Schule umgesetzt wird und wie die Reaktionen sind, also sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern und die Eltern wollen wir auch nicht vergessen, erfahren wir gleich vom Schulleiter des Christianeums, Stefan Prigge. Der Mann geht keinem Streit aus dem Weg. Besonders der Bürgermeister weiß davon, ein Lied zu singen. Jens Kerstan, der grüne Umweltsenator. Und dieser Mann hat nun seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Und welchem Journalisten hat er diese Entscheidung als erstes mitgeteilt? Abendblatt-Chefkorrespondent Jens Meyer-Wellmann. Wie lautet die Begründung für den Rücktritt? Wie war Jens Kerstan in diesem Moment drauf? Erzählt uns mein Kollege hier bei Hamburg am Morgen in wenigen Minuten. Und unser letztes Thema für heute: Wie passt das zusammen? Einige Fluglinien wollen im Sommer 2025 das eine oder andere Flugziel, welches von Hamburg aus angeflogen wird, streichen. Aber zum Start in die Herbstferien wird es auf dem Flughafen so voll wie in der Vor-Corona-Zeit. Schauen wir uns genauer an. Wir starten jetzt. Wir haben hier bei Hamburg am Morgen immer wieder über dieses Streitthema berichtet. Die Resonanz war jedes Mal enorm. Handys in der Schule, ja oder nein? Eine sehr leidenschaftliche Diskussion. Eine Hamburger Schule macht jetzt ernst, und zwar das Christianeum in Othmarschen. Handys sind dort während der Schulzeit nicht mehr erlaubt. Diese klare Ansage gilt seit den Sommerferien. Und wir fragen uns natürlich, wie läuft denn das bisher? Kann uns ein Mann genau beantworten, Schulleiter Stefan Prigge. Guten Morgen nach Othmarschen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Becker.
Bevor wir auf das Feedback und die Ergebnisse dieser Maßnahme zu sprechen kommen, wie haben Sie denn dieses Verbot ausgestaltet? Also für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, wie haben Sie das eingefädelt?
Das ist eine ziemlich lange Geschichte, die ich mal ganz kurz zusammenfasse. Es gab auf allen Seiten, seitens der Eltern, seitens der Lehrkräfte und seitens der Schülerinnen und Schüler, eine Unzufriedenheit mit der Regelung, die zuvor galt. Und diese Regelung zeichnete sich dadurch aus, dass sie relativ unübersichtlich war. Das heißt, es gab verschiedene Rechte für verschiedene Schulstufen, die Smartphones an verschiedenen Plätzen zu benutzen. Es war einfach nicht kontrollierbar. Die Schülerinnen und Schüler mussten damit leben, dass scheinbar willkürlich mal Smartphones eingesammelt worden sind von Lehrkräften. Die Lehrkräfte mussten damit zurechtkommen, dass sie nicht wussten, bei wem soll man nun einsammeln, wann dürfen die das nicht. Und bei den Eltern gibt es eine grundsätzliche Bewegung in der Richtung, Smartphones helfen nicht unbedingt im Schulalltag, die Konzentration auf den Unterricht zu richten. Alles das war schon seit ein, zwei Jahren in der Diskussion, hat aber bis zu letzten Jahr nicht dazu geführt, dass man wirklich mal über eine radikalere Lösung nachgedacht hat, die dieses Problem für alle relativ einfach zu handhaben macht. Und das ist vor allen Dingen in der Kooperation mit der Elternschaft passiert und auch dann unter Einbindung des Schülerrats und der Schülervertretung. Ja, das ist eine lange Diskussion, ein wirklich nicht einfacher Prozess, den wohl alle Schulen in Hamburg führen müssen und auch führen. Denn alle Hamburger Schulen haben ja irgendeine Form von Übereinkommen mit der Schülerschaft und den Eltern getroffen, die dann schriftlich fixiert ist und über die Schulkonferenz abgestimmt wurde. Das sind immer langwierige Prozesse. Und bei uns ist dann irgendwann die Idee gekommen, warum machen wir nicht eine Regelung, die für alle leicht zu akzeptieren oder leicht zu akzeptieren ist vielleicht nicht richtig gesagt, ja. die für alle leicht verständlich ist und die dann eindeutig ist. Man muss auch wissen, dass unser Haus und das Außengelände sehr komplex mit vielen Rückzugsmöglichkeiten und Ecken, wo man nicht gesehen wird, versehen ist, sodass die Kontrolle auch für die Pausenaufsichten wirklich ein riesiges Problem darstellt.
Aber Herr Prigge, damit man das jetzt auch einmal nachvollziehen kann und vielleicht auch als Anregung für andere Schulen, für andere Eltern, die Handys dürfen ja theoretisch mitgebracht werden, sie müssen aber abgegeben werden. Die werden eingesammelt von den Lehrern morgens beim Schulbeginn?
Ja, es war durchaus eine Diskussion, ob man sagt, ein Handyverbot bedeutet, die dürfen das gar nicht erst mitbringen. Dagegen spricht aber, dass zum Teil ja jetzt auch die Deutschland-Tickets auf dem Smartphone sitzen und die Schülerinnen und Schüler ja nicht ohne Ticket hierher fahren dürfen. Dagegen spricht auch ein Gedanke, dass Schülerinnen und Schüler sich bei den Eltern melden können müssen, wenn sie unterwegs sind. Die Eltern haben auch dort berechtigte Ängste, glaube ich, dass vielleicht auf dem Schulweg ja auch mal was schief geht oder dass Kinder spontan sagen, ich gehe zu der Familie mit, wir wollen gemeinsam spielen und dass da dann auch die Kommunikation stimmt. Und dann war die logische Folge, okay, wenn wir sagen, wir können den Schülern nicht die Freiheit nehmen, außerhalb der Schule das Smartphone zu benutzen, dann machen wir das aber auf dem Schulgelände. Das machen wir dann so, dass wir tatsächlich am Anfang des Schulunterrichts die Smartphones in kleinen Boxen, so kleinen Ständern, wo die reingesteckt werden können, abgeben. Die werden im Schrank verschlossen, so dass niemand rankommt und die auch sicher sind. Und am Ende des Schultags, ob es nach der 6. Stunde ist oder am Nachmittag, werden die dann wieder den Schülerinnen und Schülern in die Hand gegeben.
Aber keine Regel oder Ausnahmen, oder?
Natürlich. Wir wollten eigentlich in den Klassenstufen 5 bis 10 ein Handyverbot aussprechen und die Oberstufe, weil die Oberstufe auch Zugriff braucht auf die Vertretungsplanung, die sich im Laufe des Tages auch mal durch Krankheiten, durch Raumänderungen verändern kann und nicht so abgebildet wird auf den Bildschirmen, die wir in der Pausenhalle haben. Haben wir gesagt, okay, die Oberstufe, die soll die Möglichkeit haben, im begrenzten Rahmen mit Smartphone zu arbeiten, zum Beispiel in Freistunden, zum Beispiel in bestimmten Räumen, in Kursräumen, wenn sie dort ohne Lehrer arbeiten müssen, einen Arbeitsauftrag erledigen müssen oder auch in der Pausenhalle. Aber in den Gängen, in der Cafeteria und so weiter, es bleibt auch für die das Smartphone-Verbot erhalten und auch in den kleinen Pausen, die wir haben zwischendurch. Also es geht dann nur um Freistunden.
Jetzt kommen wir auch gleich mal darauf zu sprechen, was Sie für Veränderungen beobachtet haben, wenn Sie denn schon Veränderungen beobachtet haben. Aber ja, eine Sache stelle ich noch vorne weg, Herr Prigge, einmal nur, weil ich das so schlau fand, wie Sie das inszeniert haben. Vielleicht war das Ihre Idee oder eine gemeinsame Idee. Sie haben einen sogenannten Digitalkodex aufgesetzt, den die Schüler tatsächlich unterschrieben haben.
Ja. Der Digitalkodex, den haben wir gemeinsam mit der Elternschaft. Wir haben da eine sehr, sehr aktive Gruppe erarbeitet. Die haben auch im Wesentlichen Teile der Texte verfasst. Und dieser Digitalkodex, der nimmt alles auf, was für den Umgang mit digitalen Endgeräten notwendig ist. Da sind Regelungen der Datenschutzgrundverordnung drin enthalten, was man grundsätzlich darf und was man nicht darf und dann eben im speziellen Fall, wie wir hier damit umgehen. Und die Schülerinnen und Schüler mussten eben auch ihre Eltern, wenn sie nicht volljährig sind, unterschreiben, dass sie den Digitalkodex gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen haben. Und der sagt dann eben auch genau aus, von Klasse 5 bis 9, da ist noch die Ausnahme, die ich noch anschließen wollte, nämlich, dass auf der Schulkonferenz gesagt wurde, die Klasse 10 ist ja so ein Scharnier zwischen Mittelstufe und Oberstufe, die sollen behandelt werden wie die Oberstufe. Wir fanden das als Lehrerkörper nicht so prickelnd, aber es ist eine demokratische Entscheidung.
Ja.
Ja. Und die akzeptieren wir natürlich. Und wie sich jetzt herausstellt, ist es auch völlig unproblematisch.
Beachtlich, also wirklich beeindruckend. Aber natürlich kann man sagen, ja, hat das denn überhaupt was gebracht? Also wie sind die Veränderungen? Ja. Was haben Sie bisher beobachtet?
Ja, es hat was gebracht. Also jetzt muss man natürlich erstmal sagen, bleiben wir mal auf dem Teppich und vorsichtig, denn wir haben ja gerade mal vielleicht nicht mal 2 Monate Schulunterricht und Schulalltag mit Smartphone-Verbot hinter uns. Was man beobachten kann, ist ein ganz, ganz deutliches Plus an Kommunikation. In den Pausen, in der Pausenhalle, in der Gestaltung der Freizeit. Es wird sehr viel mehr gespielt. Es scheint, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, etwas fröhlicher zu sein, auf jeden Fall sehr viel kommunikativer. Und natürlich haben wir auch Gespräche geführt. Wir haben nach 4 Wochen mit Schülergruppen gesprochen, vor allen Dingen der Mittelstufe. Und da sind dann auch Äußerungen gekommen seitens der Klassen, die gesagt haben, man ist sogar erleichtert. Also wenn Sie mich fragen, sind wir Vorbild für andere Schulen, dann möchte ich das verneinen. Eine Vorbildfunktion haben wir nur dann, wenn andere Schulen auch das als Vorbild nehmen wollen. Die Schulen haben auch in langen, quälenden Prozessen sinnvolle Lösungen gefunden, wie mit dem Smartphone umzugehen ist. Wir haben jetzt unsere Lösung und da muss ich ja auch erst erweisen, ob diese Lösung jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Das heißt, wir freuen uns, wenn jetzt eine Debatte angestoßen wird und Nachdenken erfolgt, aber wir sind in keinster Weise irgendwie jetzt ganz weit vorn oder der Schule, die irgendwie eine Vorbildfunktion für andere Schulen darstellt. Und den Schub möchte ich mir auch nicht anziehen.
Der Schulleiter vom Christianeum in Othmarschen, Stefan Prigge. Vielen Dank. Wir holen noch schnell unsere Lokalreporterin Kathi Krause dazu, die dieses Thema für das Abendblatt in den letzten Wochen ausführlich begleitet hat. Kathi, wie reagieren Eltern und andere Schulen auf deine Berichterstattung?
Es gab eine sehr große Resonanz an Lesern. Es gab verschiedenste Meinungen. Das ist ja wie in der allgemeinen Gesellschaft üblich in diesem Fall sehr umstritten. Es gibt sehr viele, die dafür sind, die das sehr befürworten, sich freuen, dass es jetzt so einen Vorstoß gibt. Andere weisen darauf hin, dass es schon Schulen gibt, die das eingeführt haben, also besonders Privatschulen. Haben da wohl auch schon vor 2 Jahren Versuche gestartet und auch sind auch sehr erfolgreich. Es gab aber auch die andere Meinung, auch von schulinternen Leuten, die sagen, nee, was regen wir uns eigentlich so auf? Gib doch den Schülern frei und eben macht ein großes Gespenst draus und das ist gar nicht nötig.
Ich will ja nicht das Wort Trend in den Mund nehmen, weil dann klingt das immer gleich so nach einer Modeerscheinung. Aber ich würde sagen, von der Tendenz her, was ich so beobachte und was ich auch bei dir in deinen Artikeln dazu lese und was ich auch so aus dem Umfeld höre, aus dem Privaten, ich glaube, dass noch mehr Schulen nachziehen werden. Oder es täuscht mich der Eindruck?
Ich glaube das auch. Ich glaube, es ist ein Thema, mit dem sich ganz viele beschäftigen. Vielleicht auch immer schon, also das ist ja auch ein Weg, auf den man sich macht. Man kann ja auch nicht von einem Moment auf den anderen ein Verbot einführen. Ist auch immer die Frage, ob ein Verbot dann wirklich das Richtige ist. Ich denke, viele werden jetzt gucken, sehen, schauen, was gibt es für Erfolge oder für Ergebnisse, die jetzt das Christianium einführt. Und dann werden es andere geben, die dann auch darauf blicken und sagen, guck mal hier, da seht ihr doch, das funktioniert gut und das dann auch versuchen in ihren. Du musst ja auch immer die Schüler, die Eltern und die Lehrer zusammen, das ist ja auch keine leichte Gruppierung, dazu bringen, gemeinsam dafür zu stimmen. Und dann ja auch für eine Regelung. So. Und ich denke aber schon, wenn du ein Beispiel hast, auf das du zeigen kannst, ist es immer etwas leichter. Ne?
Was sagt die Schulbehörde?
Die Schulbehörde hat nur grundsätzlich, als wir angefragt haben, eben darauf hingewiesen, dass sie keine Statistiken dazu führen, dass es da auch keine übergeordnete Regelung gibt. Jede Schule kann das eben für sich entscheiden. Da gibt es eben diese Hausordnung. Und dass man eben der Meinung ist, dass es, also zumindest dem Pressesprecher, der auch schon lange dort aktiv ist, dem war kein Fall bekannt, dass es in Hamburg so strikte Regeln bisher gibt.
Warum zieht das Thema eigentlich solche Kreise? Es gibt ja noch 1000 andere Themen in Verbindung mit Schule, wo du sagen könntest, ja, kümmert euch mal bitte drum, das ist auch wichtig. Das bewegt ja scheinbar so viele Menschen. Oder liegt das daran, du hast es ja eben im Nebensatz gesagt, dass es Lehrer, Schüler und Eltern betrifft? Ist das vielleicht der Grund?
Möglich. Ich denke aber, es ist wahrscheinlich auch eher so ein Symptom für das Problem, das Phänomen an sich, nicht? Es wird ja eben einfach auch viel diskutiert, diese Handynutzung. Jeder hat das, hat natürlich auch schon verschiedene Konsequenzen, auch negative zum Teil in den Schulen, ne, von diesen Challenges, wo es Zerstörungen in den Schulen gibt. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, was gerade gesellschaftlich viele bewegt. In der Nutzung, wie benutze ich das Handy? Richtig und nicht zu viel. Und ich glaube, es nervt auch einfach viele Menschen. Ob das jetzt im Kino klingelt oder bei Veranstaltungen klingelt oder Menschen dich gar nicht mehr anhören oder nicht zuhören, weil sie einfach ihr Handy rausnehmen, mitten im Gespräch. glaube, das einfach, dass ganz viele Menschen beschäftigt, wie wir miteinander umgehen und mit dem Handy umgehen.
Liebe handysüchtigen Schüler hier in Hamburg, ich befürchte, da kommt noch was auf euch zu. Und das sagt euch ein Erwachsener, der sein Handy selbst definitiv zu oft in der Hand hat. Danke an Reporterin Kathi Krause. Die klassische Rollenverteilung kennt jeder. Good Cop, Bad Cop. Bei den Grünen hier in Hamburg ist das klar geregelt. Katharina Fegebank ist der Good Cop und Umweltsenator Jens Kerstan spielt, und das auch gern, glaube ich, den Bad Cop. Aber dieser Job muss demnächst neu besetzt werden, denn Jens Kerstan tritt nach der kommenden Bürgerschaftswahl ab. Das hat er unserem Jens, nämlich unserem Chefkorrespondenten Jens Meyer-Wellmann, exklusiv diese Woche verraten. Jens, guten Morgen. Wusstest du im Voraus, was dir der Senator im Interview erzählen wollte?
Nee, ich wusste das. Also ich hatte Jens Kerstan als Journalist wirklich mehr als 20 Jahre begleitet, von seiner Zeit, als er in die Bürgerschaft einzog und als er stellvertretender Landesvorsitzender in den 2000er Jahren war, bis er dann Fraktionschef wurde und so. Hatten wir viel miteinander zu tun, waren natürlich, wie sich das für professionelle Distanz gehört, nicht immer einer Meinung, aber hatten eigentlich immer ein ganz vertrauensvolles Verhältnis. Und ich glaube, deswegen hat er wahrscheinlich dann auch gesagt, das macht er jetzt, diese Geschichte, die für ihn ja so wichtig ist, macht er jetzt mit uns, macht er jetzt mit mir, und hat mich vorher angerufen. Und da war mir schon klar, hat er schon gesagt, um was es geht.
Ja, weil es ist schon was Besonderes. Du sprichst es ja an, diese auf der einen Seite musst du als Journalist immer vorsichtig sein, gerade jemand wie du, der in der Politik viel unterwegs ist, dass das nicht zu eng wird. Auf der anderen Seite lebt das auch von Vertrauen.
Natürlich, also dass man sozusagen weiß, dass man fair miteinander umgeht und sich nicht gegenseitig veräppelt oder irgendwie unfair behandelt und so, das kommt natürlich auch immer mal vor, dass der eine oder der andere da mal den Eindruck hat, aber grundsätzlich hatte ich mit ihm sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten können über viele Jahre, und deswegen haben wir das dann auch so zusammen gemacht. Und dann sind wir in seine Behörde gefahren am Freitagabend, und da ging im Horizont gerade die Sonne unter hinter dem Kraftwerk Moorburg und so. Das war so ein bisschen eine Stimmung, die wie für einen Abschied gemacht war.
Sag mal, wenn ich den Mann jetzt mal so beschreibe, wie du ihn auch wahrgenommen hast, ist diese Rolle als Nervensäge, also die hat er doch ganz gern auch gespielt. Also er kämpft gern, er lässt sich auch nichts gefallen, aber auch so ein bisschen, er geht diese extra Meile, auch wenn es ums Nerven geht, oder?
Ja, ich glaube, das ist ja so, dass in der Partei diese Rollenverteilung auch manchmal so ist. Einer ist der Good Guy, einer ist der Bad Guy. Und Katharina Fegebank ist nun mehr so auf Harmonie aus. Und Tjaks auch. Und Kerstan ist halt derjenige, der den Bad Guy gibt, der auch mal eskaliert, der auch mal droht und so. Und wenn man ihn fragt, warum er diese Rolle denn hat, dann sagt er, naja, jeder macht, was er am besten kann. Also er kann es eben auch ganz gut, Leute provozieren und Themen eskalieren. Und das macht ihm sicherlich irgendwie auch Spaß. Also insofern war er der Richtige für diese Rolle.
Er ist ja noch ein paar Monate im Amt, aber trotzdem, lass uns mal zurückblicken. Was sind deiner Meinung nach die größten Verdienste, die sich Jens Kerstan zu Recht erarbeitet hat im Hinblick auf die Stadt?
Na, über das größte Thema, was er bewegt hat, streiten sich natürlich die Gelehrten auch bis heute noch so ein bisschen. Das ist der Rückkauf der Energienetze. Da hat ja 2013 der Volksentscheid knapp, hat er die Initiative gesiegt, dass die Netze für Gas, Strom und Fernwärme eben von der Stadt zurückgekauft werden sollen, die vor längerer Zeit verkauft worden waren, privatisiert worden waren. Und da haben die Grünen, hat er als Fraktionsvorsitzender auch sehr für mitgeworben und mitgearbeitet. Und dann fiel ihm ab 2015 die Rolle zu, das Ganze auch umzusetzen. Und das ist natürlich besonders schwierig, die Dinger zurückzukaufen, wieder sozusagen in städtische Gesellschaften umzuwandeln. Und dann hat er auch die Gesellschaften zusammengelegt teilweise. Was aber besonders schwierig war, das haben wir in dem Artikel, den wir gebracht haben, groß am Montag ja auch nochmal aufgezeigt, ist der Rückkauf der Fernwärme. Da wäre es beinahe gescheitert. Und da hat Kerstan tatsächlich gedroht, weil die SPD die Fernwärme plötzlich doch nicht vollständig zurückkaufen wollte, weil die angeblich weniger wert war als nun der vereinbarte Preis. Und da hat es nochmal richtig gekracht. Das war auch eine Neuigkeit jetzt, das wusste vorher niemand. Da wäre also 2018 beinahe die Koalition auseinandergeflogen.
Und sie hatten angeblich schon, also die Grünen, einen Saal gemietet, um das zu verkünden, dass die Koalition bricht. Das fand ich, war schon ein Knaller in dem Artikel. Also hattest du das schon mal geahnt irgendwie, oder war das für dich, selbst für dich, sage ich mal, neu?
Ja, also ich so geahnt vielleicht. Also ich habe damals auch über dieses Thema berichtet und da ging es eben darum, dass die Stadt eigentlich nicht was für einen überhöhten Preis kaufen kann, was mittlerweile weniger wert ist, wie es dann über die Fernwärme hieß. Da war ein Preis von sehr hoher Preis abgemacht und dann gab es plötzlich so eine Berechnung, was ja viel weniger wert mittlerweile. Und dass das da hakte, das war klar. Nachher haben die sich dann ja sozusagen nochmal ein Gutachten machen lassen, nachdem die Fernwärme doch so viel wert, sogar noch mehr wert sei. Das ist so ein bisschen, da hat die Opposition dann gesagt, das war ein Hütchenspielertrick, kann man fast so werten. Aber du fragtest ja nach dem größten Verdienst. Mhm. Also ich glaube, das ist jedenfalls das, was die historisch größte Leistung ist, wenn man das so sehen will. Also da hat er wirklich Riesensachen bewegt, da ging es um 2 Milliarden insgesamt.
Und was hat nicht so geklappt?
Was nicht so geklappt hat, ist, also da kann man über Details reden. Es gibt zum Beispiel nach wie vor zu wenig Mittel zur Unterhaltung des Grüns. Also das Grün, es gibt zwar mehr Naturschutzgebiete und so, aber es fehlen die Mittel zur Unterhaltung. Das ist ein Problem, das sie bisher nicht gelöst haben. Das ist jetzt etwas kleinteiliger. Aber dann gibt es auch einen großen Fehler, den Kerstan selbst eingesteht, aus seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender. Da hat er... haben sie 2008 muss das gewesen sein, oder 2009, als sie die Primarschule einführen wollten, haben sie verhandelt mit der Volksinitiative von Walter Scheuerl, die das ja verhindern wollte. Und da sagt Kerstan heute, da hätten wir mal lieber einen Kompromiss mit dem gemacht, statt den Volksentscheid zu wagen, den sie dann verloren haben. Da sagt er, mit der Niederlage im Volksentscheid haben wir die Bildungsstrukturdebatte in ganz Deutschland auf Jahre gekillt, das war falsch, wir hätten dann Kompromiss machen sollen, sagt er selber.
Eine Sache hängt ihm natürlich immer an, ich will gar nicht sagen, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber er ist nun mal der grüne Umweltsenator und es ist bekannt, er macht daraus ja auch selber kein Geheimnis, dass er relativ oft regelmäßig nach Mallorca fliegt, so, weil seine Familie da wohl ein Haus hat. Und das trägt ihm natürlich zum einen von Umweltschützern Kritik an und zum anderen aber auch von Menschen, die sagen, sag mal, du als Grüner, wie immer, Wasser predigen, aber Wein saufen. Ist ihm das egal oder kann er diese Kritik nachvollziehen?
Bei Wasser predigen und Wein saufen muss man immer sagen, er trinkt ja viel lieber Whisky. Also das passt da nicht.
Okay.
Aber natürlich wird ihm das immer wieder vorgehalten und natürlich auch zu Recht, weil das ist schwierig. Er selber hat aber am Ende betont, dass er, um diese CO2-Belastung auszugleichen, Anteile an einer Genossenschaft erworben habe, die mit dem eingenommenen Geld abgeholzte und abgebrannte Regenwaldgebiete in Panama wieder aufforste. Also, dass er das ausgleiche. Und er sagt, er käme eben irgendwie auch nicht richtig schnell anders nach Mallorca. Man kann natürlich anders auch fahren, aber es dauert natürlich ewig viel.
Oder mehr. Man kann auch sagen, man fährt gar nicht. Könnte man
oder
auch.
Oder man kann sagen, man fährt gar nicht, aber das aber, ist wohl für ihn keine Option.
Ja, das ist ja, also ich musste es auf jeden Fall mal ansprechen, aber als Fazit, Jens, man kann doch schon vermuten, oder was ist dein Eindruck, oder was hast du von ihm gehört, diese Krebserkrankung, die er ja auch öffentlich gemacht hat, und das wissen wir ja, es ist ja nun also wirklich eine Binsenweisheit, die ich jetzt zum Besten gebe, dass das natürlich kräftezehrend ist, besonders als Politiker. Das hat doch wahrscheinlich auch Auswirkungen darauf, dass er jetzt sagt, ich bin zwar genesen, aber ich ziehe mich jetzt zurück.
Ja, also er sagt ja, dass er mit dem, dass der Krebs quasi überstanden ist bei ihm. Allerdings, dass er eben auch noch von anderen gesundheitlichen Problemen geplagt ist. Insofern weiß man nicht so genau, was da noch ist. Aber ich denke, es ist aus seiner Sicht eine kluge Entscheidung, sich da jetzt nicht noch weitere 5 Jahre zu belasten mit so einer stressigen Senatoren. Arbeit, denn da aber wird ja wirklich von früh bis spät gibt es da Termine und wichtige Entscheidungen zu fällen und so. Insofern ist das, glaube ich, ganz schlau, dass er da aufhört. Und er hat ja auch gesagt, was er jetzt vorhat, nämlich sich endlich vielleicht wieder einen Hund zulegen. Der braucht dann ja auch Zeit.
Jens Meyer-Wellmann über die Hintergründe des anstehenden Ausstiegs von Umweltsenator Jens Kerstan. Das muss uns jetzt mal bitte einer erklären. Was ist auf unserem Flughafen los? Und wenn das einer weiß, dann ist das Abendblatt-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Horch. Hallo und guten Morgen, mein Lieber.
Guten Morgen, Marcel.
Sag mal, auf der einen Seite Passagierrekorde zum Start der Herbstferien auf Vor-Corona-Niveau, auf der anderen Seite geben Airlines einige Strecken ab Hamburg auf. Ist das ein Widerspruch oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Ach, Ja, das ist schwierig zu sagen. Ist das ein Widerspruch oder hat das nichts miteinander zu tun? Ich glaube, es sind einfach zwei Seiten einer Entwicklung momentan. Du hast auf der einen Seite die ungebrochene Reiselust der Deutschen, die auch insbesondere der Norddeutschen, die gerne wieder in den Urlaub fliegen wollen. Deswegen gibt es jetzt in den Herbstferien den stärksten Ansturm auf den Hamburger Flughafen seit der Corona-Pandemie. Teilweise werden sogar Spitzenwerte erwartet, also auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, was die Passagieranzahl betrifft. Auf der anderen Seite aber gibt es momentan einen heftigen, ja, ich würde schon fast sagen, einen politischen Kampf um den Flughafen Hamburg. Die Airlines machen da viel Stimmung derzeit und haben angekündigt, im nächsten Jahr ihre Kapazitäten in Hamburg zu kürzen.
Und da geht es vorrangig aktuell bisher um drei Billigfluglinien, Anführungszeichen Billigfluglinien, und um bestimmte Destinationen. Welche Fluglinien sind das und welche Destinationen?
Also ich würde die Fluglinien mittlerweile bis auf Ryanair nicht mehr als Billigfluglinien bezeichnen. Gerade Condor ist doch eher im normalen preisigen Segment unterwegs, und auch Eurowings hat sich in den vergangenen Jahren, obwohl mal als Billigfluggesellschaft von der Lufthansa gegründet, immer mehr zu einem sogenannten Value Carrier entwickelt. Also sie legen Wert auf Werte, wie schön in dieser Zeit, aber das heißt auch, dass die Preise einfach teurer geworden sind. Und von daher kannst du eigentlich nur noch Ryanair als Billigfluggesellschaft in meinen Augen bezeichnen. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie haben in der vergangenen Woche und am Anfang dieser Woche angekündigt, gewisse Ziele zu streichen. Bei Ryanair sind es 6 Strecken, die wegfallen sollen, von 11, die noch angeflogen werden. Also das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ryanair sagt, sie werden die Kapazität in Hamburg um 400.000 Passagiere senken, oder anders gesagt um 400.000 angebotene Sitze, weil nicht jeder angebotene Sitz ist ja auch belegt. Die Auslastung liegt ja nicht immer bei 100%. Bei Eurowings ist es so, dass sie mehr als 1.000 Flüge im Jahr 2025 streichen wollen. Zuerst war da nur bekannt, dass die Strecke Köln-Bonn eingestellt wird. Da wissen wir ja, es gibt immer mehr Konkurrenz auf der Bahn oder durch die Bahn auf innerdeutschen Strecken. Beziehungsweise es soll ja auch nicht mehr so viel innerdeutsch geflogen werden, und das ist eine eher erwartbare Entscheidung vielleicht gewesen, während auch 2 touristische Ziele mittlerweile gestrichen werden. Die eine ist Santorin, die griechische Urlaubsinsel, fliegt raus im Mai, anstatt dass dort Flüge stattfinden, wie es geplant war, werden diese Flüge wohl nicht stattfinden von Hamburg aus direkt. Und die zweite Destination, die bei Eurowings rausfliegt, ist Keflavik, also Reykjavik, die Hauptstadt Islands. Und bei Condor wissen wir mittlerweile, dass 2 Ziele wegfallen, nämlich zum einen ist das Malaga in Spanien und das zweite Ziel ist Samos, die griechische Insel, und in Richtung Kos soll die Kapazität gekürzt werden. Das sind so grob die Pläne, die wir bisher wissen. Aber Eurowings will noch weiter kürzen. Eurowings will insgesamt 7 Strecken streichen. Welche das sein werden, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Aber nur mal nochmal der Hintergrund. Es geht um Geld.
Es geht um Geld, genau. Die Airlines, also bei Ryanair liegt die Lage etwas anders als bei den beiden deutschen Airlines. Ryanair hat von Anfang an darauf verwiesen, dass die Standortkosten in Europa an den Flughäfen viel zu hoch sind. Und das auch nicht jetzt auch nicht massiv über Hamburg hergezogen, sondern generell gesagt, die Standortkosten in Europa sind zu hoch. Und das sieht man auch, dass viele Fluggesellschaften aus Hamburg hinausgehen oder aus Deutschland, aus dem deutschen Markt hinausgehen und gerade die Billigfluggesellschaften sehr viel stärker im europäischen Ausland wachsen als in Hamburg selbst. Dort gibt es Erholungsraten, so nennt man das, also wie hat sich der Flugverkehr im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 entwickelt, die bei weit über 100% liegen. Also sprich, in einigen Ländern um uns herum fliegen die Leute mehr als vor Corona. Deutschland sieht die Lage anders aus. Die Erholungsrate liegt um die 80%, also deutlich geringer. Ich glaube, 87%, sonst um genau zu sein. Aber da sieht man halt, dass da noch eine ziemliche Lücke klafft. Und die Billigfluggesellschaften legen oder führen das halt auf diese hohen Standortkosten zurück, die wir in Deutschland haben.
Aber hat das nicht auch noch mal was mit den Standortkosten hier am Hamburger Flughafen zu tun?
Das ist jetzt genau die Argumentationslinie der beiden deutschen Fluggesellschaften, also von Eurowings und Condor. Die sagen, der Hamburger Flughafen möchte zum April die Flughafenentgelte um knapp 10% erhöhen. Der Flughafen selbst spricht von 9%. Und dadurch würde Hamburg viel zu teurer werden. Deswegen ziehen wir unsere Kapazitäten vom Flughafen Hamburg ab. Der Flughafen argumentiert, das, was wir planen, das verteuert es pro Passagier um 2,30 Euro, hält es für moderat angesichts der hohen Lohnsteigerung, die wir jetzt alle seit der Corona-Pandemie erlebt haben, der Flughafen ja auch bezahlen muss. Und der Flughafen hat ja auch hohe Verluste gemacht, das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Von 2020 bis 2022 waren das mehr als 180 Millionen Euro Verlust, die der Airport gemacht hat. Und 51% davon musste letztlich der Steuerzahler übernehmen, weil die Stadt Hamburg halt der Mehrheitseigentümer ist. Also insofern, glaube ich, muss der Flughafen auch sehen, dass er wieder auf einen grünen Zweig kommt, mindestens plus minus null rauskommt. Er möchte natürlich aber auch Gewinne anstreben, weil der andere Eigentümer ist ja nicht die Stadt Hamburg, sondern ein kanadischer Investmentfonds, PSP. Und der möchte natürlich, nachdem er auch knapp 90 Millionen oder um die 90 Millionen Euro in den Jahren 20 bis 22 in den Flughafen gebuttert hat, jetzt natürlich auch gerne wieder seine Millionengewinne haben. Also ein zweischneidiges Schwert.
Wie das so oft bei solchen, ich sag mal, beim Thema Geld hört die Freundschaft auf, ist mir schon klar. Auf der anderen Seite erleben wir ja auch oft, dass es dann so ein Verhandlungsritual ist. Gibt es da noch die Chance auf eine Einigung, ich sag jetzt mal platt in der Mitte, oder glaubst du tatsächlich, dass es so kommen wird, wie es jetzt angekündigt ist, von beiden Seiten?
Ich glaube schon, dass da noch ein gewisser Spielraum vorhanden ist, wie das bei solchen Geschichten immer ist. Zumal andere deutsche Airports, so nehme ich es mal an, ebenfalls an der Entgeltverordnung arbeiten werden und sie erhöhen werden, weil das ist ja die logische Konsequenz. Das ist bei den Airlines ja nicht selber. Auch die Airlines zahlen massiv mehr Geld jetzt für die Löhne, weil ja die Gehaltsspirale einfach sich nach oben gedreht hat. Und die geben das auch über gestiegene Preise weiter und nichts anderes macht der Flughafen. Also für mich ist das schon auch so ein, ich glaube schon, dass hier ein Exempel auch mal statuiert werden soll. Hamburg ist wohl einer der ersten Flughäfen, die jetzt die Entgeltverordnung nach längerer Zeit mal wieder erhöhen möchten. Und da positionieren sich die Airlines natürlich gegen. Das wollen sie natürlich verhindern. Es ist ja auch klar. Aus ihrer Sicht ist es klar. Es ist also so ein Ränkespiel. Und mal sehen, wer da als Sieger herausgeht. Und wenn dann andere Airports auch die Gebühren erhöhen, könnte ich mir schon vorstellen, dass perspektivisch der ein oder andere Flug auch nach Hamburg wieder zurückkommt.
Vielen Dank, Wolfgang. Und allen, die heute oder in den nächsten Tagen von Hamburg aus abfliegen, einen guten Flug, keine Verspätung, keinen Ärger mit dem Gepäck und einen tollen Urlaub. So, dieser Freitag und damit diese Woche sind fast durch. Fast, denn das Wochenende steht ja noch an und damit auch unsere Samstagsepisode. Wir haben dann unseren stellvertretenden Chefredakteur hier im Studio, Matthias Iken. Der ist nämlich gerade von einer, wie ich finde, ungewöhnlichen Dienstreise zurückgekommen. Er war in Taiwan. Wie sind die Menschen dort gerade drauf? Wie groß ist die Kriegsangst? Muss uns der Streit zwischen Taiwan und China auch hier in Deutschland interessieren oder wird die Thematik schlicht übertrieben? Ich bin auf die Antworten aus erster Hand ziemlich gespannt. Sie, liebe Podcast-Freunde, hoffentlich auch. Das wäre nämlich prima. Bis morgen und ein schönes Wochenende.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.